Ich freue mich sehr auf diese Folge. Mal abgesehen davon, dass ich gerade schon mal eine halbe Stunde mitgenommen worden bin von Chris, der sich gleich selber vorstellen wird, was ihn so beschäftigt, was seine Reise bis zu einem ganz bestimmten Punkt in seinem Leben war und was es dann mit ihm gemacht hat. Und ja, du hast mir da nochmal so eine kleine Präsentation geliefert, gegönnt. Und ich musste so oft schmunzeln, weil ich gesagt habe, das passt einfach zu meiner Denke. Deswegen, ich glaube, ich auch passiert auch dieser Dialog heute hier, weil wir da sehr viele Schnittstellen haben. Plus, das waren auch einige Dinge dabei, wo ich sage, fuck, geil, habe ich so noch nicht gesehen, ergänzt nochmal meine Denke, deswegen schon mal dafür. Und die Zuhörer und Zuhörerinnen dürfen sich freuen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch Erkenntnisse haben wirst nach dieser Folge, wo du sagst, ja, der Chris hat mich da auch da wiederum nicht nur den Manolo, sondern auch mich bereichert und mir vielleicht nochmal ein paar geile Goldnuggets mit auf den Weg gegeben. Und wir haben auch direkt angefangen, so ein bisschen zu flowen, aber das gehört jetzt in diese Podcast-Folge rein, deswegen freue ich mich, was da uns alle erwarten wird. Schön, dass du da bist, Chris.
Ja, hi. Danke, dass ich hier sein darf heute. Ich hoffe, wir finden den Flow nochmal von vorhin.
Ja, klar, jetzt erst recht.
Ja. Also ja. Schön bei dir zu sein. Und du hast gesagt, ich muss mich selber vorstellen, oder?
Ja, das macht es am einfachsten. Weil okay. Ich habe ja schon bei deinem Nachnamen ein bisschen zu strugglen gehabt.
Ja, der ist schwierig. Und für alle Zuhörer, wie man vielleicht unschwer hören kann, ich bin aus dem wunderschönen Tirol. Mein Name ist Chris Ebenbichler. Und bin Sportwissenschaftler im Olympiazentrum da in Tirol und wo früher Leistungssportler, Ski Alpin und dann im Skicross. Und ja, der Grund, warum ich den Kontakt zu dir gesucht habe, war einfach, weil die Art, wie du deine Trainingsphilosophie kommunizierst, die finde ich sehr, sehr cool. Und auch die letzten Podcast-Folgen habe ich wirklich extrem ansprechend gefunden. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann man da mit dem, was ich jetzt die letzten Jahre erlebt habe, einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern einen gewissen Mehrwert mitgeben. Das war so eigentlich die Idee dahinter.
Absolut. Ja. Absolut. Und du hattest dich ja schon mal per E-Mail vorgestellt und da wurde ich schon direkt ein bisschen hellhörig und dachte mir so, interessant. Dann haben wir kurz gequatscht und dann habe ich halt gesagt, okay, Chris, wir brauchen nicht weiterreden, wir machen das, weil ich nämlich auch diesen Mehrwert erkenne. Und auch danke, dass du da diesen Podcast auch würdigst. Dafür ist er da, ne? Menschen einfach nochmal so eine neue Sichtweise mit auch an die Hand zu geben oder einfach mal Perspektive zu geben. Und das Thema, was du heute mitbringen wirst, war ja auch ein Stück weit, natürlich auf einem anderen Level, aber auch mein Thema, Dinge zu akzeptieren. Ah, jetzt habe ich schon genannt. Also es war jetzt Spoiler-Alarm, Dinge zu akzeptieren. Aber du bringst es nochmal in einen größeren Kontext und das finde ich halt geil. Und das ist auch das, was ich ja auch selber erlebe als Mensch. Und auch als Coach und als Freund und als, ja, das sind so meine Hauptrollen in meinem Leben, ja, wo wir alle so ein bisschen in gewissen Phasen unseres Lebens auch den Struggle haben, Dinge mal zu akzeptieren, die uns aber eventuell unter Umständen eine ganz andere Energie mitgeben können. Aber da will ich jetzt nicht vorweggreifen, das ist jetzt deine Bühne.
Ja, also ich denke, man könnte das Thema sogar ein bisschen größer ausrollen und das in so eine Art Krisenbewältigung, Stressbewältigungsmethoden rein verpacken. Und damit verbunden ist ja immer das aktuelle Modewort, so ein bisschen die Resilienz. Und warum ich jetzt als Sportwissenschaftler eigentlich da drauf komme, ist, dass ja in meinem Leben hat es vor kurzem und vor etwas längerer Zeit Krisen gegeben. Und in der Bearbeitung oder Verarbeitung dieser Krisen habe ich eigentlich gemerkt, dass ich mit all dem Wissen, was ich jetzt hat mir über die Jahre mit der Arbeit an Athletinnen und Athleten und auch mit dem da an der Universität und so angeeignet habe, physiologisch, würde ich sagen, ausreichend bestückt gewesen bin. Aber das, was dann auf dem mentalen Sektor abgeht, das hat mir eigentlich so ein bisschen überrollt. Und da bin ich dann tiefer in diese Materie eingetaucht und habe dann auch gesehen, okay, das, was da jetzt aktuell so als Modewort Resilienz umherschwirrt, das ist nicht immer ganz evidenzbasiert und die Forschung ist sich da nicht so einig. Und ich wollte halt dann einfach wissen, ja, was hilft jetzt wirklich jemandem, eine Krise oder ein Trauma möglichst unbeschadet durchzutauchen. Das ist so das Interesse dahinter.
Du hattest das eben schon angedeutet. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du darüber reden möchtest. Du hast ja jetzt von zwei, also von einer jüngeren Krise und einer, die jetzt ein paar Jahre zurückliegt. Willst du uns da mitnehmen oder sagst du, wir springen direkt in das Thema? Ich will dich da auch nicht in Verlegenheit bringen.
Nein, wir können da gerne drüber reden. Also die erste, die war schon, ist schon länger her, 2010. Das war kurz vor den Olympischen Spielen in Vancouver. Ich war da im österreichischen Team und es ist um das gegangen, dass man einen Startplatz ergattert für die Olympischen Spiele und hab dann einen schweren Unfall gehabt. Bin da auf dem Kopf gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da hat es dann einige Komplikationen da noch zusätzlich gegeben mit so anaphylaktischer Schock im Hubschrauber und all solche Sachen. Das war aber für mich gar nicht so das Problem, sondern eher das Problem war, dass meine Kolleginnen und Kollegen dann irgendwann in Vancouver mit der Flagge einmarschiert sind und ich zu Hause im Krankenhaus gelegen bin und mich gefühlt habe wie der größte Verlierer auf dem Planeten. Und da natürlich keine Strategien gehabt habe, aus dem rauszukommen, sondern einfach so weitergelebt habe. Und erst in der Nachbetrachtung dann über unzählige Gespräche bin ich dann draufgekommen, dass sich ja viel bewegt hat in den 10 Jahren. Also ich bin Vater von 2 wunderbare Kinder geworden, ich habe geheiratet, ich habe meinen Job da ausgebaut am Olympiazentrum, ich habe ein eigenes Sportevent im Meierhofen generiert. Also viele verschiedene Faktoren, die eigentlich so in den Hintergrund getreten sind, die man überhaupt nicht gesehen hat. Und im Prinzip war dann für mich so der Satz, erst wenn wir verloren sind, beginnen wir uns selbst zu finden. Das war so dann das Spannende, eigentlich rückblickend zu sehen, was da eigentlich alles passiert ist. Und dann ist der 21. März 2021 gekommen. Da habe ich dann wieder einen schweren Skiunfall gehabt. Also mein Unterschenkel komplett zerstört. Alle Bänder im Knie. Im wahrsten Sinne
des Wortes, ne? Ich habe ja die Bilder gesehen.
Ja, also
im Trümmerbruch, das...
Genau, alle Bänder im Knie zerstört, offener Unterschenkelbruch und... Sie haben da Muskeln transplantiert und Haut transplantiert, also ziemlich massiv. Und das Problem an der Sache war eher so, es war da die Corona-Hochphase. Ich war zum ersten Mal nach ein paar Tagen, nachdem ich zu mir gekommen bin, allein, komplett allein im Krankenhaus. Und es war so das immer das Damoklesschwert, das über mir geschwebt ist. Sie werden oder sie wollen den Unterschenkel amputieren. Und der ganze Prozess, der hat 7-8 Tage gedauert. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich im Kopf überhaupt nicht ready bin für das, was da passiert. Und einfach schon allein das alleine sein und das ganz, ganz wenig Bezug zur Außenwelt. Also es hat halt immer da, wie man es aus dem Fernseher kennt, die maskierten Ärztinnen und Ärzte gesehen. Aber es war dann wenig Bezug nach außen. Also ein großes Glück von mir war, dass eine meiner Freundinnen, die ist Ärztin an der Klinik und die ist zu mir auf Besuch gekommen. Aber man hat halt dann schon gemerkt, okay, das ist schwierig. Und da ich dann länger ans Bett gefesselt war und überhaupt quasi nicht wirklich arbeitsfähig, habe ich mich dann einfach mit dieser Materie ein bisschen beschäftigt, was jetzt so Krisenbewältigungsstrategien, Coping with Trauma, Resilienzfaktoren und das als, was das so mit sich bringt. Ja. Und dann habe ich eigentlich gesehen, dass alle gängigen Modelle, die es da so gibt, für mich nicht so wirklich anwendbar sind und habe versucht, mein eigenes Konstrukt, würde ich es jetzt einmal nennen, ich würde es jetzt gar nicht Konzept nennen, aber mein eigenes Konstrukt aufzubauen und die ganzen Faktoren einzupasseln, die für mich wichtig waren, jetzt immer noch sind und auch vielleicht rückblickend viel, viel mehr Sinn ergeben. Also das Ganze hat sich ja so ein bisschen entwickelt, muss man sagen.
Darf ich dir eine Frage stellen?
Bitte.
Ich fand den Punkt ganz spannend, als du sagtest, ich war nicht darauf vorbereitet. Ich meine, wir sind in der Regel wahrscheinlich nicht auf so herbe Unfälle vorbereitet, die dann halt eben ja, ihre Konsequenzen haben. Jetzt in dem Fall, du konntest dann nicht bei Olympia teilnehmen oder jetzt das Zweite, dass du halt sagst, okay, krass, jetzt bin ich erstmal ins Bett gefesselt und muss gehen, wieder neu lernen, oder? Ist das so?
Ja.
Neu lernen. Und du hast auch festgestellt für dich, ich hatte da auch in keinster Weise irgendwelche mentalen Werkzeuge, um da irgendwie von Stunde null an mich zumindest besser abfangen zu können. Die Frage, die ich jetzt habe, ist, in deiner Vorstellung jetzt auch bei dem, was du jetzt an Erfahrung gemacht hast, wie du die Sachen jetzt natürlich neu durch die Geschichte reflektierst, gibt es überhaupt die Möglichkeit, Menschen oder Ideen zu vermitteln, dass wenn mal Worst Case eintritt, man zumindest irgendwie mental nicht ganz so tief reinfällt. Man wird wahrscheinlich trotzdem reinfallen, weil keiner geht vom Worst Case aus. Wollen wir ja nicht, sonst leben wir die ganze Zeit in der Angst.
Ja, grundsätzlich muss man festhalten, dass der Mensch, der ist ja ein zähes Tier. Und ich glaube, warum ich mich nicht so gefühlt habe, dass ich auf das nicht vorbereitet war, war auch vielleicht gar nicht so richtig. Also das war mein Gefühl. Aber wenn man jetzt da Experten in dem Bereich, zum Beispiel der Boris Cyrulnik, der ist mittlerweile 85, Franzose, der hat den Holocaust überlebt. Und der ist ja einer der führenden Forscher in der Resilienzthematik. Und der sagt, also die meisten, die wichtigste Phase im Leben von einem Menschen sind so die ersten 1000 Tage. Und in diesen 1000 Tagen, wenn du in einem geborgenen Umfeld, in einer Familie aufwachst, bildest du so die innere Überzeugung, dass du, wenn du neugierig durchs Leben gehst, dass das schon eigentlich einen guten Verlauf nimmt. Und die ersten 1000 Tage sind da extremst entscheidend, ob jetzt der Mensch resilienter auf was reagiert oder nicht. Vielleicht besser vorstellen kann man sich das auch noch mit, wenn ich jetzt jemanden Resilienz vermitteln will, dann ist es so wie jemanden schwimmen lehren, aber ich lasse ihn nie ins Wasser rein. Also ich zeige ihm alle Techniken, er liegt am Boden, er kann richtig schön kraulen am Boden und dann gehe ich mit ihm rüber an den Steg und schubse ihn in den See rein und schaue mal, ob er schwimmt. Und so ähnlich ist es mit Resilienz. Man wird quasi vom Trauma oder von der Krise überrollt und dann sieht man erst, wie jemand reagiert. Und natürlich eben, wir haben zum einen diese 1000 Tage, die da schon entscheidend sind. Ja, genau. Die können das schon mal ein bisschen buffern. Mhm. Aber jetzt haben wir natürlich die Problematik, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, rückblickend oder aus Erzählungen heraus muss ich sagen, meine ersten 1000 Tage waren beschissen. Mhm. Was tue ich jetzt? Da kommen dann andere Faktoren ins Spiel. Und jetzt in der Recherche sieht man dann, so evidenzbasierte Faktoren für Krisenbewältigung sind hauptsächlich mittlere Intelligenz, soziale Bindung, also zwischenmenschliche Ressourcen, das ist ein Riesenbaustein, und die Selbstwirksamkeit. Also in meinem Fall, meine Erfahrungen, was ich vielleicht mit Verletzungen früher gemacht habe oder was ich mit verletzten Athleten mache oder was ich in meiner Progression oder in meiner Adaptation in Trainingsprozessen oder so mache, die können mir dann eigentlich gut helfen. Mhm. Und man muss einfach, eins vom Wichtigsten ist, dass diese Resilienz an sich ist ein dynamischer Prozess. Das heißt, das entwickelt sich nach dem Trauma ständig weiter. Resilienz verstärkt sich selbst sozusagen. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich einen Fortschritt gemacht oder jetzt geht es mir ein bisschen besser als gestern, dann verstärkt sich das sozusagen gegenseitig und ich wäre resilienter und denke mir, okay, jetzt ist es schlecht. Und das sind so schon so unterschiedliche Bereiche, die man dann auch natürlich im Vorfeld gut bearbeiten kann. Weil, so wie wir jetzt in unserem Eingangsgespräch kurz angeteasert haben, wenn ich jetzt einen Unfall habe und dann liege ich im Krankenhaus und dann installiere ich erst Kinder auf mein Handy und versuche, zwischenmenschliche Ressourcen aufzubauen, dann kann es unter Umständen auch zu spät sein. Und die Problematik, die ist gerade in unserer Gesellschaft ja nicht wegzudiskutieren.
Das ist ein super spannendes Thema. Ich meine, das hast du eben schon angedeutet, wir haben schon mal kurz vor der Podcast-Folge ein bisschen da gejammt. Ich finde es aber geil, weil ich habe tatsächlich auch letztes Jahr für mich da eine riesige Erfahrung machen dürfen. Ich habe ja meine Familie das erste Mal kennenlernen dürfen nach 40 Jahren. Also das erste Mal bewusst.
Okay.
Ne? Das letzte Mal gesehen, da war ich 3. Also unbewusst, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Und die kennen mich halt alle noch, außer jetzt mal die Kinder von meinen Cousins und Cousinen. Die kennen mich natürlich nicht. Ne? Aber die Cousins und Cousinen, die sind alle älter als ich, die kennen sich, können sich noch an mich erinnern. Meine Tanten, meine Onkel natürlich. Und für die war ich halt nie weg. Das heißt, dadurch, dass sie sich bewusst an mich erinnern konnten, war ich für die halt immer ein Teil der Familie. Das heißt, selbst nach 40 Jahren, als ich da aufgeschlagen bin am Flughafen, haben sie mir das Gefühl gegeben, dass sie mich kennen. Und das war ein Urvertrauen da. Und für mich war das Familienkonstrukt, also diese Zwischenmenschlichkeit im Familienkontext, immer eine Schablone, weil ich das nie kennengelernt habe. Ja?
Okay.
Das, wo ich aufgewachsen bin, gab es das nicht. Aha. Das ist auch so ein bisschen mein Trauma. Und diese erste Begegnung am Flughafen, und ich kann es dir nicht erklären, offensichtlich kann man das erklären, weil du sagst, das ist eines der, sag mal, Evidenzsäulen für das Thema Resilienz, das hat mit mir etwas gemacht, das hat mein Leben von jetzt auf gleich verändert. Der erste magische Moment und dann natürlich auch die folgenden Tage, die ich dann da war. Und da habe ich erstmal das erste Mal mit 43 verstanden, krass, wie wichtig eigentlich. Und dann ist es egal, ist jetzt die Familie oder dein Freundeskreis oder andere zwischenmenschliche Beziehungen, wie wichtig eigentlich diese Interaktion ist. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen das und ohne gehen wir einfach kaputt. Deswegen hat diese Corona-Nummer auch mit diesen Masken, wo Kinder eigentlich ablesen möchten aus den Gesichtern der Erwachsenen, was geht hier eigentlich ab, da eine ordentliche Kerbe reingeschlagen. Und vor allen Dingen auch das, was du erlebt hast, und das kenne ich auch von dem einen oder anderen, auch gerade in einem anderen Kontext, in Richtung Sterbebett und sowas, die Menschen waren daran gehindert worden, wegen dieser ganzen Maßnahmen rund um Corona. Und das ist auf jeden Fall wiederum ein eigenes Trauma teilweise bei dem einen oder anderen. Ne?
Ja, also das glaube ich auch. Und das ist eben eine wunderschöne Geschichte und ein gutes Beispiel für das, wie wichtig das eigentlich ist. Und wenn man da jetzt eine andere große Expertin in dem Bereich heranziehen darf, das ist die Amy Werner, die eigentlich den Begriff Resilienz so geprägt hat. Und bei deren Untersuchung geht's eigentlich nur um diese Bindungsgefüge. Und sie sagt, ein Mensch braucht zumindest eine Bezugsperson, eine wirkliche Bezugsperson. Das muss jetzt gar nicht, das müssen nicht deine Eltern sein, das kann die Oma, Opa, das kann aber auch sogar eine Lehrerin, ein Lehrer oder irgendjemand anderer, ein Freund sein, der dann maßgeblich für das eigentlich maßgeblich an dem beteiligt ist, ob dein Leben in geregelten Bahnen abläuft. Mhm. Und für mich war das einfach so, ich habe das gemerkt, wie ich dann rausgekommen bin aus dem Krankenhaus, also zu einem meine Frau, die war dann natürlich eine Riesensäule für mich. Und zum anderen einer von meinen besten Freunden, ein Physiotherapeut, der Philipp, die haben einfach Glaube und Hoffnung versprüht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich war schon längst total pessimistisch und habe gesagt, das wird nie wieder und die sind immer daherkommen und haben gesagt, hey, das entwickelt sich richtig gut und das ist so toll, wie das weitergeht. Und das passt dann für mich in den Kontext, was er Gerald Hüther ständig prolongiert, dass Beratung ist immer schwierig, aber du musst deine innere Überzeugung stärken. Und das geht oft als eine Kombination aus dem, was dir jetzt jemand sagt, der schenkt dir Hoffnung und Glaube an dem. Du erfährst dann, okay, das entwickelt sich eigentlich in eine gute Richtung. Das stärkt deine innere Überzeugung und dadurch kann ich neugierig weitergehen und mir das anschauen. Aber wenn ich diesen Puzzlestein nicht habe, dass jemand sagt, hey, das wird schon und das geht schon und sei es dann nur, ich habe den Vortrag dann auch schon auf der Klinik gemacht oder für Physiotherapeuten und sage, sei es dann auch schon, dass wenn eine Krankenschwester zu dir ins Zimmer reingeht und sagt, boah, heute siehst du viel besser aus als gestern. Das sind alles so kleine Bausteine und die sind immer an das geknüpft, an den Kontext soziale Bindung. Und das finde ich eigentlich total spannend.
Total, total. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir absolut unterschätzen, und vielleicht dann auch manchmal irgendwie fehlinterpretieren. Du hast jetzt gerade eben das Beispiel genannt, ja, dann, ich brauche irgendwie, ich bin alleine, jetzt hole ich mal die Tinder-App raus. Ja, und versuche da irgendwie Kontakte zu knüpfen. Das ist natürlich bei weitem nicht nachhaltig, ne? Und alles, was so übers Internet läuft in diesem Kontext, wird uns auch nicht abholen. Aber ich finde diesen Gedankengang sehr, sehr geil, dass du halt eben sagst, so ist, es ist halt eben ein Prozess. So, und wenn du halt eben in dieses Loch reinfällst, was auch immer das verursacht hat, dann gibt es aber zumindest ein Framing, was dir erlaubt, diesen Prozess leichter zu erleben. Ne? Du sagtest halt eben gerade, das mit den sozialen Interaktionen ist halt ultra wichtig. Das Thema Akzeptanz. Also lass uns gleich mal diese Schritte durchgehen, die du da für dich gefunden hast, die dich da auch rausgebracht haben. Weil das macht auch nochmal Mut. Weil das bedeutet halt, okay, ich darf mich jetzt mal kurz scheiße fühlen und elend fühlen, weil die Sache an sich ist halt, die mir da widerfahren ist, die macht halt keinen Spaß offensichtlich. Ja. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber dann geht es halt wirklich darum zu schauen, okay, in welchem Setting oder Framing darf ich mich jetzt reinbewegen, um mich aus diesem Miesgefühl konstruktiv rauszubinden. Dafür brauche ich natürlich eine Eigenwirksamkeit, aber halt eben auch das Erkennen von, ich bin in der Lage, gewisse Dinge zu partizipieren. Du hast eben davon gesprochen, ich brauche eine mittlere Intelligenz, um gewisse Dinge assoziieren zu können oder vielleicht auch reflektieren zu können oder wie auch immer. Halt eben die Hilfe von anderen Energien, in dem Fall war es jetzt deine Frau und die Freundin da. Und der Rest geht dann von alleine, mehr oder weniger nicht von alleine, aber es macht es dann eben einfacher, weil du sagst, das ist ein sich selbst bestärkendes Konstrukt.
Ja, für mich war das eigentlich so die erste große Hürde, an die man immer gelangt ist, das die Akzeptanz. Und das war halt einfach bei mir so logisch. Es hätte auch schlimmer kommen können. Und wenn ich jedes Mal, wenn das einer zu mir gesagt hat, 5 Euro bekäme, dann ja, weiß ich was.
Das ist ja gut gemeint, ne?
Aber es ist gut gemeint, aber es hilft einfach gar nichts, weil in dem Moment ist mir bewusst worden, okay, mein ganzes Leben ist auf Bewegung, Berge, Skifahren, Training aufgebaut. Und jetzt kommen die zu mir ins Krankenzimmer und sagen, na, es schaut schlecht aus, eventuell müssen wir das Bein amputieren. Und das entwickelt sich nicht mehr. Und ich habe einfach gemerkt, ich konnte es nicht akzeptieren. Also, warum ist das mir passiert? Und ständig das nach hinten schauen und warum ich und keine Ahnung was. Mhm. Und ich habe da richtige Panikattacken natürlich bekommen und jetzt im Nachhinein betrachtet, sieht man dann eigentlich, was das im Grunde genommen bewirkt. Und wenn du dich mit dem beschäftigst, dann kann man mal ganz einfach davon ausgehen, es gibt zwei Formen der Akzeptanz. Und da ist zum einen die emotionsbezogene Akzeptanz, radikale Akzeptanz. Und radikale Akzeptanz geht immer mit einer Veränderung einher. Emotionsbezogene Akzeptanz ist so, ich mache eine Tür auf, dahinter ist eine Blumenwiese, gehe da rüber, meine Stimmung, meine Trauer senkt sich ein wenig. Ich gehe einem Bedürfnis nach und versuche das zu erfüllen und dadurch geht es mir besser. In meinem Fall war das aber so, ich mache die Tür auf und die ist zubetoniert und dann habe ich 2 Möglichkeiten. Ich kann entweder ständig rauflaufen auf die Tür und hoffen, dass ich irgendwie durch ein Wunder die Zeit zurückdrehen kann und mich nicht mehr fragen muss, warum ist mir das passiert. Oder ich gehe einen Schritt auf die Seite und gehe durch eine andere Tür durch, was natürlich Veränderung bedeutet. Und Veränderung heißt, es wird nie mehr so sein, wie es vorher war, aber es kann natürlich aus dem heraus was Gutes entstehen. Hm. Und ich habe für mich selber gesehen, okay, mit den ganzen Konstrukten, die jetzt aktuell da, die es da gibt, 7 Säulen der Resilienz oder was auch immer, mit dem kann ich in meinem Kopf nicht so wirklich was anfangen und deshalb habe ich für mich so eine Analogie zu einem Berg, zu einer Bergwanderung, einer Klettertour erstellt. Und da ist die erste Akzeptanz. Wir starten in der Früh, es ist kalt, dunkel, wir haben vielleicht ein bisschen zu wenig angezogen und wir fühlen uns nicht fit und wir wissen, jetzt sind wir der Herausforderung gewachsen, der Tour, aber wir gehen trotzdem einmal los und vielleicht brauchen wir einen Umweg oder was auch immer. So startet der ganze Prozess. Und dann kommen wir relativ schnell am Berg in die zweite Etappe rein und das ist für mich die Zuversicht und die ist immer eng geknüpft an einen Bergbuddy, an einen Seilpartner. Jemand, der dir über Stufe raufhilft, also an den sozialen Bindungskontext, den wir jetzt darüber besprochen haben. Mhm. Und da ist es einfach so, ja, man muss lernen, da optimistisch reinzuschauen, aber trotzdem realistisch zu sein. Also ich will ja das Negative nicht verneinen, aber ich will ja nicht übertrieben optimistisch sein. Und wenn ich da jemanden bei mir an der Seite habe, der mich in dem bestärkt, der mir Hoffnung, Glaube an das gibt, dann wächst einfach meine innere Überzeugung.
Mhm.
Und wenn ich die Etappe gemeistert habe, und das Schöne an der Bergtour ist ja, ich kann immer umdrehen. Und so ist mir auch gegangen. Das war ja nicht ein Weg von erste Etappe bis rauf auf den Gipfel, sondern ich bin losgegangen und habe mir gedacht, ah, scheiße, heute akzeptiere ich nichts, ich gehe wieder zurück und lege mich ins Bett. Dann bin ich bis zur Thematik Zuversicht gekommen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt packen wir noch eine Etappe. Und das ist dann das nächste große Thema mit der Selbstwirksamkeit, wo man dann einfach reingeht und wieder, für mich war immer so das Bild vor Augen, ich sitze wieder am Fahrersitz und ich bestimme, wo es hingeht. Und ich bin eigentlich derjenige, der jetzt die Impulse setzt. Und so ein Paradebeispiel war für mich, meine Entzündungswerte waren ganz, ganz hoch. Und sie haben gesagt, ja, wenn die sich nicht einpendeln, müssen wir was machen. Und dann habe ich ein bisschen diskutiert mit der Ernährung im Krankenhaus. Das ist jetzt nicht super optimal für die ganzen Sachen. Und ich habe einfach von heute auf morgen aufgehört zu essen. So wie das kranke, verletzte Tiere machen das auch so. Die fasten halt dann, bis es ihnen wieder ein bisschen besser geht. Ich habe aufgehört zu essen, um meinen Organismus zu schonen, damit er das nicht auch noch verarbeiten muss. Und habe dann gemerkt, ah, das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Und das war meine bewusste Entscheidung. Und ich habe das bestimmt. Und ich war dann für mich selber im Fahrersitz und habe den Ton angegeben. Ich war aktiv. Mhm. Und das ist so der erste Selbstoptimierungs- oder Selbstwirksamkeitsschritt, sagen wir mal so. Mhm. Und da, das ist eng gekoppelt mit dem, warum mache ich das? Also was für einen Sinn hat das eigentlich? Und das kommt ja aus der Resilienz. Und dann noch, und welche Ziele dazwischen muss ich erreichen, damit meine Selbstwirksamkeit ständig on point bleibt? Damit ich dabei bleibe, damit ich am Ball bleibe. Das finde ich eigentlich da sehr, sehr cool.
Nur so am Rande, damit ich dich da auch nochmal bestärke, weil ich tick da nämlich genauso, das habe ich dir eben auch gesagt. Wenn ich arg krank bin, dann wird bei mir auch ganz wenig gegessen, teilweise gar nicht. Das hatte ich bei der letzten Corona-Nummer. Ich habe nichts gegessen, weil ich hatte nämlich ein übergeordnetes Ziel, das war nämlich genau diese Italien-Nummer. Ich musste leider einen Flug canceln, weil ich 2 Tage vorher an Corona erkrankt bin. Und dann habe ich einfach auf Verdacht nachgebucht, irgendwie ein paar Tage später, und wollte so schnell wie möglich gesund werden. Was habe ich gemacht? Ich habe nichts gegessen, ich habe gefastet, ja, weil ich ganz genau weiß, ich katalysiere damit das Gesundwerden. Das mag vielleicht für den einen oder anderen abstrakt wirken, aber wir wissen das, und das ist mittlerweile auch, glaube ich, gibt es genug Studien, die das mitunter beweisen können. Ne? Hashtag Autophagie und sowas, dass der Körper sich dann anfängt, selber zu recyceln. Der hat sehr viele Heilungspotenziale, die müssen wir nun mal, sagen wir mal, locken. Ja, ich will jetzt nicht sagen, du bist krank, geh fasten, sondern nimm das Thema mal auf, wenn das für dich interessant ist, hinterfrag das mal, recherchiere das mal, vielleicht sagst du, okay, könnte vielleicht für mich auch ein kleiner Booster sein. Noch eine Frage, du hast dann halt eben gesagt, okay, also Punkt 1, ich akzeptiere, gibt mir schon mal kognitive Leichtigkeit, ich kann nach vorne gehen, ich suche mir halt eben die Buddies, die mich dann auch nochmal bestärken in meiner Zuversicht, ich werde hier nochmal gehuckt in der Gemeinschaft. Der nächste Schritt ist dann Thema Selbstwirksamkeit. Ich habe ein übergeordnetes Ziel, was eben meine Wirkung in mich selbst irgendwie bestärkt. Was war denn dein übergeordnetes Ziel, dein Nordstern bei Etappe 3, dass du gesagt hast, okay, jetzt entscheide ich zu meinen Gunsten und lass jetzt mal das entzündungsfördernde Krankenhausessen weg und sorg dafür, dass ich halt eben schneller in die Heilung reinkommen kann oder schneller heile.
Also
konntest du das da schon formulieren? Hast du da schon dein Nordstern formulieren können? Was war das übergeordnete Ziel?
Es hat da schon mehrere dann Anpassungen dieses Ziels gegeben, aber das erste war tatsächlich, dass ich einfach nur mit meinem Sohn am Fußballplatz ein paar Bälle hin und her kicken wollte. Also das war so das Erste, wo ich mir gedacht habe, Mann, was bist du für ein Vater? Jetzt hast du dich so zerstört, dass du und die dann zu dir sagen, okay, du wirst nie wieder normal laufen können und du wirst nie wieder gehen können, du wirst ganz sicher nie wieder Skifahren können, dass du jetzt mein Sohn war damals 8 Jahre und in einer wichtigen Phase, wo er sich jetzt bewegt und so, und dass man da nicht in der Lage ist. Das war so mein erster großer Antrieb. Und dann habe ich gesagt, dann bin ich einmal zur Untersuchung gekommen und dann hat mir so ein junger Arzt angeschaut und dann hat er gesagt, ja, Herr Ehmbichler, Skifahren, wenn Sie Ihr ganzes Leben wieder. Und Sie werden auch in keinen Skischuh mehr reinkommen. Und meine Frau war mit in der Untersuchung und sie hat dann angeschaut und hat gesagt, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Und dann war Skifahren zurück auf den Berg. Zurück auf den Berg. Das war so mein nächster Sinn dahinter. Und jetzt ist einfach, also gehen ist immer noch schwierig. Und jetzt bei der letzten Operation vor 4 Wochen hat sich das ein bisschen gebessert, muss ich sagen. Aber gehen ist immer noch schwierig. Und dann habe ich einfach gesagt, wenn das jetzt nie eine Intention von mir war oder ein Traum von mir war, ja, ich wandere einfach über die Alpen. Irgendwann gehe ich von Scharnitz bis Sterzing runter und gehe da über die Alpen. Eigentlich gehe ich lieber klettern und Skifahren und solche Sachen, aber das ist jetzt für mich so der aktuelle Sinn, der übergeordnete Sinn. Und dann setze ich meine ganzen anderen Ziele natürlich darunter und passe die an, dass ich, wenn ich das erreiche oder wenn ich das bearbeite, mit Hinblick auf den großen Sinn meine Fortschritte mache. Und natürlich gibt es Menschen, die sagen, ja, jetzt hat er sich beim Skifahren verletzt, warum will er wieder Skifahren? Aber das ist einfach so. Skifahren, das ist im Prinzip alles für mich und das zieht.
Mhm. Okay, jetzt wird es richtig interessant. Also spannend ist auf der einen Seite die Akzeptanz, es ist jetzt so, wie es ist. Was aber nicht bedeutet, ich muss jetzt akzeptieren, dass ich nie wieder, nicht zwingend, jetzt in deinem Fall zumindest, ich kann jetzt nie wieder Skifahren, sondern ich akzeptiere jetzt erstmal, wie es ist, damit ich halt eben jetzt die Momentum bekomme und ich dann eventuell erstmal wieder meine ersten Etappenziele schaffe, wie wieder gehen können, meine ersten Wanderungen auch ohne Gehhilfe, dann auch wieder zurück auf die Skier zu kommen, vielleicht nicht mehr mit dem Leistungsgedanken, aber halt, du liebst ja offensichtlich diese Subkultur, ja, auf den Brettern, im Schnee, in den Bergen, das Licht und so. Ich nehme an, das sind so die Dinge, die dich da einfach emotional abholen. Also das darf man so sagen, ne? Dass es nicht zwingend bedeutet, ich muss jetzt akzeptieren, dass ich nie wieder auf die Bretter kann, sondern ich muss jetzt akzeptieren, dass das passiert ist, um einfach vom Fleck zu kommen und dann halt eben auch zu sagen, okay, mein Ziel ist es wieder, zurück auf die Bretter zu kommen. Ich glaub, dann gar nicht zu akzeptieren, das geht gar nicht, wie es oft suggeriert wird von sehr unsensiblen Menschen aus dem Gesundheitssystem.
Also ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt, dass das ganze Konstrukt dynamisch ist. Das bedeutet, am Anfang war es für mich schon so, dass ich gedacht habe, ja, ich werde nie wieder Skifahren und muss das jetzt so akzeptieren. Und dann habe ich gemerkt, okay, es entwickelt sich in eine andere Richtung und ich kann vielleicht wieder Skifahren. Vielleicht nicht so wie vor dem Unfall, aber ich kann zumindest mit meinem Buben oder mit meiner Tochter am Abend eine Runde auf die Bretter gehen. Und wenn man mit anderen Menschen, die jetzt sage ich es bewusst, weit schlimmere Verletzungen gehabt haben, über die gleiche Thematik redet, dann sehen die das genauso. Es entwickelt sich und es gehen andere Türen auf. Man darf einfach nur nie stehen bleiben. Und das ist das, was ich immer zu meinen verletzten Athletinnen und Athleten sage, wenn die kommen. Ich sage, ist vollkommen egal, du bleibst einfach nicht stehen. Die Frage nach dem Warum, die begleitet dann natürlich eine Zeitl. Aber irgendwann muss ich den Rückspiegel runterreißen und darf mich nicht mehr umdrehen und muss weitergehen und weitergehen. Und dann gehen Türen auf und die führen vielleicht irgendwann wieder dahin, wo ich war, aber es kommt immer zur Veränderung. Und das ist eben der Boris Cyrulnik, der erklärt es so schön mit dem Resilienz. Resilienz kommt ja eigentlich aus dem mit Feststoffen, Metallen, dass die dann wieder die Form einnehmen, ihre Ursprungsform. Mhm. Aber er sagt, viel, viel schöner ist das, wenn man das mit Landwirten, mit Bauern bespricht, die sagen, ja, das ist wie Boden. Auf dem Boden wächst was und dann kommt irgendeine Krise, eine Flut, ein Brand, was auch immer, vernichtet es und im Nachhinein entsteht was Neues. Und es entsteht was, aber es ist nicht dasselbe wie vorher, wie vor dem Brand. Mhm. Und das ist eigentlich war für mich so das Licht, das mich gezogen hat, dass es entsteht was. Es ist vielleicht nicht das, was vorher da war, aber es kann genauso schön sein oder vielleicht sogar besser, das weiß man ja nicht.
Mhm. Ja, vor allem, wenn du halt darüber halt eben neue Kapazitäten entdeckst, vor allen Dingen die mentalen, ne?
Genau.
Und halt eben sagst, okay, jetzt bin ich körperlich, so bist du ja auch zu dem Thema gekommen, ne? Du hast halt gemerkt dann in der Klinik, okay, ich bin jetzt ans Bett gefesselt, aber ich habe andere Möglichkeiten, mich in den Progress weiter nach vorne zu bringen. Und das ist dann halt erstmal auf der mentalen Schiene, bis der Körper vielleicht irgendwann in der Lage ist, mehr Bewegung zuzulassen. Und diese Chance hast du offensichtlich für dich genutzt.
Ja, genau. Auf diese Idee hat mir ein Freund von mir gebracht, der ist jetzt mittlerweile 56 oder so und wie er 28 war, ist er am Weg zur Uni von einem Auto getroffen worden, ist vom Rad runtergeschleudert worden, hat sich das Genick gebrochen, war sofort querschnittgelähmt. Und im Krankenhaus hat er auf einen Zettel, er hat nicht sprechen können, in dem Krankenhaus hat er auf einen Zettel raufgeschrieben, Mama, es geht mir gut. Und ich habe dann zu ihm gesagt, Harald, ey, was ist los mit dir? Ich kann nicht einmal akzeptieren, dass ich jetzt so eine schwere Beinverletzung habe und du schreibst auf einen Zettel rauf, Mama, es ist gut. Und er hat dann gesagt, ja, er hat gesehen, dass die Entwicklung von seinen körperlichen Fähigkeiten, die ist jetzt natürlich gehemmt, beziehungsweise stark reduziert. Aber er hat so viel Potenzial, sich geistig zu entwickeln, das reicht gar nicht für ein Leben. Und deswegen fokussiert er sich auf das. Und das ist genau das, was du jetzt da vorhin gesagt hast. Das ist, ja, man muss einfach manchmal nur den Kopf ganz leicht nach rechts neigen und sieht dann was anderes oder wo es wertvoll ist, dem nachzustreben, finde ich.
Ja, das ist sehr, sehr bemerkenswert, vor allem dann halt auch da so schnell umschalten zu können. Der eine kann das schneller, der andere weniger schnell. Ich glaube, wäre mir früher etwas passiert in dieser Richtung, ich hätte lange zu kämpfen gehabt, um es zu akzeptieren. Heute glaube ich, aber das ist auch nur der Weisheit geschuldet, da ist auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, würde ich damit ganz anders umgehen. Aber weil die geistige Reife auch schon eine andere ist.
Ne? Ja, aber ich denke, man muss sich mit dem beschäftigen und das bringt mir ja eigentlich gleich dann schon zur vierten Etappe und das ist dann im Prinzip die Reflexion. Also ich gehe und am Berg setze ich mich irgendwann einmal auf eine Bank und denke mir, okay, wie war ich jetzt unterwegs? Schnell, langsam, wer waren meine Partner, wie war das Wetter? Also ich reflektiere eigentlich alle Möglichkeiten und für mich war ein Satz jetzt in den letzten 2 Jahren so prägend, dass ich mir einfach immer gefragt habe, was tut mir gut? Hm. Und wenn ich das nicht wirklich mit einem tief empfundenen Ja beantworten habe können, dann war es irgendwie, weiß ich, für meinen Entwicklungsprozess da jetzt in dieser Verletzung. Ja. Und das ist ja im Prinzip schon, das ist ja schon Achtsamkeit, das ist ja, also ich bin jetzt kein,
absolut.
Ich tue mir da schwer mit der ganzen Achtsamkeitsthematik und ich bin jetzt kein Riesenmeditierer, muss ich sagen. Aber einfach nur hinzusetzen, einmal tief einzuatmen und sich zu fragen, was tut mir gut? Und das dann ehrlich zu beantworten, das eröffnet ganz, ganz viele neue Möglichkeiten.
Ich glaube, da dürfen wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Ja. Und das auch nicht immer in dieser Anlehnung mit dieser ganzen Achtsamkeitsnummer. Ich muss zugeben, ich stöße es auch ab. Finde aber die Sache, die dahinter steht, ganz gut. Also ich mag dieses Wort nicht. Ne? Das ist für mich irgendwie so, ich kann es nicht genau sagen, aber ich kann dir nur sagen, ich mag es nicht. Weil ich verbinde damit halt irgendwie Dinge, damit identifiziere ich mich nicht. Aber ich identifiziere mich damit, zu sagen, genau wie du es eben gesagt hast, und das ist halt eben Achtsamkeit, da sind wir wieder bei dieser Wortschablone. Ja, was tut mir eigentlich gut? Ohne jetzt mal irgendwie mit diesem Leistungsgedanken oder ich bin jetzt in gewissen Rollen gefangen und ich erlebe das auch immer wieder im Coaching, gerade bei jungen Eltern, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, wenn sie teilweise auch keine andere Wahl haben, als die ganze Zeit reaktiv zu sein, gerade bei Kindern und, aber dann auch wirklich mal die Zeit, sich zu nehmen, was tut mir eigentlich ganz gut, um auch ein guter Vater zu sein, eine gute Mutter zu sein oder ein guter Ehemann, Ehefrau, whatever, ist ja egal. Ne? Und ich glaube, das geht ganz schnell verloren bei uns. Naja. Individuen. Da mal auf sich selbst zu hören und zu gucken. Manchmal geht's halt nicht. In gewissen Phasen des Lebens. Da muss man halt reaktiv sein, aber ich glaube, grundsätzlich dürfen wir es trotzdem immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Was tut mir gut? Und wenn es nur was ganz Kleines ist.
Ja.
Deswegen finde ich es geil, dass du es mit aufnimmst.
Und ich denke mir dann aus dem raus, wenn ich das dann wirklich beantworte, dann käme ich dann eigentlich zu meiner letzten Etappe, und das ist für mich die Konsequenz. Und die Konsequenz ist, ich habe jetzt reflektiert und habe empfunden, dass der Weg bis dahin gut war, manchmal anstrengend, steinig, keine Ahnung was. Aber ich will es jetzt bis auf den Gipfel schaffen. Das heißt, ich muss einfach einmal Gas geben und durchhalten und beißen und den Prozess, also nicht immer nur zielorientiert denken, sondern prozessorientiert denken. Weil wir haben ja das auch, in der Fitnessindustrie ist ja das so, ich frage dann manchmal meine Personal-Trainingsklienten oder meine Athletinnen, ja, was machst du denn, wenn du dann irgendwann einmal fit bist? Hörst du dann auf? Oder um was geht's? Was willst du mir erklären damit? Na, es geht ja darum, dass wir denen einen Prozess lehren und vorleben, der nachhaltig ist, oder? Und sie müssen ja merken, dass das cool ist, dass ich meine Ernährung umstelle und dass ich mich bewege und dass ich besser atme und dass ich besser schlafe und alle solche Sachen. Und da gibt's ja kein Ende. Ja, vielleicht ist irgendwann einmal irgendeine Vision dahinter, aber eigentlich gibt's kein Ende, sondern es geht ja an sich um den Prozess, den ich tagtäglich durchlebe. Und der John Wooden, also Trainer-Koryphäe, der sagt halt einfach, wenn ich mich jeden Tag ein kleines bisschen verbessere, werden am Ende was Großartiges daraus entstehen. Und das ist halt das, was auch in meinem Konstrukt eigentlich ganz cool ist, dass ich, selbst wenn ich es bis rauf schaffe, auf den Gipfel, was sehe ich denn da oben? Weitere Gipfel, weitere Berge, auf die ich raufgehe, also eigentlich neue Krisen, neue Herausforderungen, neue Stresssituationen. Und im Prinzip ist ja das Leben eine Aneinanderreihung von Problemen, die auf irgendeine Art und Weise gelöst werden wollen. Und wenn ich kein Problem habe, dann ist ja der Mensch auch noch so blöd und sucht sich Probleme.
Oder? Ja, in der Tat. Das stimmt.
Und dann gehe ich rauf und dann weiß ich, okay, jetzt bin ich wieder ganz unten und jetzt muss ich wieder akzeptieren. Und dann beginnt der Prozess von neuem. Und das hat man eigentlich so in der Konstellation gut gefallen. Und ich ertappe mich jetzt immer noch wieder, dass es Momente gibt, wo ich nicht akzeptieren will, nicht akzeptieren kann. Und dennoch weiß ich, okay, gib mir noch einen halben Tag, gib mir einen Tag, dann komme ich wieder in das rein und dann gehe ich nach meinem Schema F durch und weiß ganz genau, am Ende des Tages kommt was Gutes dabei raus.
Das ist super. Das ist super wichtig. So dieses Vertrauen, weil das ist auch das, was ich für mich selber entdeckt habe, dann kommen halt wieder diese Negativgedanken, die vielleicht gewisse Dinge ablehnen, du bist dann wieder in dieser Abwehrhaltung, in dem Fall jetzt hier, ich kann nicht akzeptieren, dass das oder jenes ist, dann kommt auch das Gefühl, natürlich habe ich da destruktive Gedanken, habe ich auch ein destruktives Gefühl und dann ist das Realität in dem Moment, dann ist es das, was meine Realität ist, aber dann eben als Backup zu wissen, ja, das ist jetzt vielleicht heute noch so und morgen so und ich habe aber das Vertrauen, dass ich an Tag 2 oder 3 wieder die Kurve kriege, weil ich muss nicht in diesem Loch gefangen sein. Ich weiß, dass ich da rauskomme. Ich habe das schon mal gemacht und schon mal geschafft. Und ich glaube, das ist extrem viel wert, weil dann kann man zumindest auch für diesen Moment vielleicht auch diese negative Realität auch mal zulassen, ohne sich darunter oder davon erdrücken zu lassen.
Ja. Ja.
Weil, bin ich vollkommen bei dir. Schlecht geschlafen, schlecht gegessen, whatever. Manchmal stecken wir ja nicht da drin, warum wir uns gerade so blöd fühlen und dann kommen die negativen Gedanken und die negativen Gefühle und dann sind wir wieder in der negativen, schwarzen Realität. Ja, und dann bestrafen wir uns selber dafür, fuck, und alles ist scheiße und statt einfach mal zu sagen, ja gut, es ist jetzt einfach scheiße, gar keine Frage, aber in 2-3 Tagen sieht es schon wieder anders aus. Oder morgen schon. In der Regel schon morgen.
Ja, eben, weil das wär ja gelogen. Ich sage ja auch nicht, ja, bei mir ist alles nur eitel Wonne. Weil die ja im Prinzip ist ja das genau auch ein Problem aktuell in der Gesellschaft, weil man kann davon ausgehen, dass jedem eigentlich scheiße geht. Hin und wieder. Mhm. Nur der Vergleich, der hinkt. Weil ich gehe jetzt rein in Instagram und wer zeigt, dass ihm scheiße geht, keiner. Alle zeigen sie, oh, es geht mir super und die und die sind Schieb und die sind die Berge und so. Und ich bin unterwegs mit meinem Rucksack voller Steine. Und der Vergleich, der ist einfach unfair. Oder? Weil ich habe meine ganzen Steine mit und denke mir, oh, warum bin ich eigentlich so pfeife, oder? Und deswegen mag ich das ganz gern, dass ich einfach sage, ja, okay, es gibt einfach Tage, da darf es mir schlecht gehen und da fühle ich mich nicht so gut. Aber ich bin jemand, der braucht irgendwie das Seil, das dann da wieder rauszieht, wo ich weiß, okay, egal was du halt sagst zu mir, ich will halt einfach scheiße drauf sein. Aber ich weiß, dass es morgen oder übermorgen besser ist.
Ja, ja.
Und das finde ich an der für mich quasi erstellten Idee ganz cool.
Ja.
Und ich kann auch nur 2 Etappen gehen, dann gehe ich wieder zurück und so. Und das ist für mich eine bildliche Krisenbewältigung, die ich immer parat habe.
Das wird wahrscheinlich für den einen oder anderen sehr abstrakt sein, dieses, ja, fuck, dann jetzt sagen die, wenn ich mich richtig scheiße fühle, dann einfach mal akzeptieren, dass es so ist. Oder akzeptieren, dass ich vielleicht heute mal nichts akzeptieren möchte. Ja, ich glaube, und das hast du eben auch nochmal so schön gesagt, erfahren steht über, was hast du gesagt, über Berichten oder?
Beraten.
Beratung, genau. Ja, also ich muss die Erfahrung machen und nicht nur die Beratung bekommen. Jetzt beraten wir hier gerade, ja, mach das mal so, aber gewisse Dinge müssen einfach erstmal selbst durchlebt werden, um dann die eigene Wahrheit dann zu finden. Jeder hat seine eigene Wahrheit, aber das ist so ein übergeordnetes Ziel, das beobachte ich immer wieder. Das hat Freunden von mir geholfen, mir auch, so dieses einfach mal loslassen, dann ist es halt einfach mal scheiße. Und ich hoffe einfach für jeden Zuhörer und Zuhörerin, dass, wenn es nicht ohnehin schon entdeckt ist, aber irgendwann früher oder später, ich hoffe früher, auch entdeckt wird, weil es gibt sehr viel Leichtigkeit im Leben. Und ich glaube auch, das hat auch was damit zu tun, wie wir uns einen gewissen Wert geben, weil das ist das, was ich eben sagte, erst wenn ich ein relativ gesundes Selbstvertrauen habe, also das Vertrauen darauf, dass ich auch gute Entscheidungen treffe und dass ich nicht allzu blöd bin und allzu unfähig bin und allzu was weiß ich, ich komme da raus. Punkt. Hm. Wenn ich aber sehr, 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 sehr kritisch mit mir bin, warum auch immer, und vieles davon ist auch wieder gesellschaftlich geprägt, dann bleibt es abstrakt.
Ja, das ist eigentlich ein schöner Abschluss von dem Ganzen, weil für mich ist noch wichtig zu erwähnen, dass Krisen sind extremst individuell und man darf sich da auch gar nicht so vergleichen, weil das, was für den einen Alabalie ist, ist für den anderen ein Weltuntergang.
Absolut.
Und natürlich auch die Krisenbewältigung, die ist individuell. Das ist jetzt nicht was, dass ich sage, okay, das ist das Nonplusultra und jeder muss es so machen wie ich. Nein, überhaupt nicht. Das ist einfach nur einmal, ja, in eine andere Richtung zu denken. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem, die innere Überzeugung, dass alles gut wird, das ist eigentlich das Schöne an dem, dass wir das wissen und dass der Mensch eigentlich in der Lage ist. Und das ist was, das klingt natürlich auch so salopp oft, nur das ist Fakt. Und das ist was ganz Entscheidendes, mit dem ich an meine Kinder zum Beispiel erziehe. Ich will, dass sie innerlich davon überzeugt sind, dass es grundsätzlich gut wird. Und ich gebe ihnen Herausforderungen, an die sie knappern, aber die sie eigentlich noch gut überwinden können. Also sie erfahren das, wie sie über das drüber gehen. Mhm. Und dadurch bleiben sie einfach neugierig. Und das ist das, was ich einfach allen da auch noch mitgeben möchte, das neugierig bleiben und zu überlegen, ja, okay, vielleicht sind die 7 Säulen der Resilienz nicht gerade meins, aber ich brauche was anderes. Und dann schaue ich da rein, dann versuche ich das, dann spüre ich, nicht so meins, ich brauche noch was. Und einfach auch der Schritt, einmal rauszugehen und jemanden um Hilfe zu fragen oder, ja, dass ich Sachen nicht nur allein durchgehen muss, das ist halt in der ganzen Sache essentiell. Ja.
Was mir am meisten gefallen hat, dass du eben gesagt hast, und das passt, das ist eine schöne Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, es ist alles ein dynamischer Prozess. Ja. Ne? Dynamisch, individuell. Und auch wenn ich dann vielleicht gewisse Etappenziele mir vielleicht im Vorfeld irgendwie zurechtgelegt habe, sie dann auch mal wieder verändern zu können, ohne mich aber selber dann zu judgen im Sinne von, jetzt hast du hier versagt. Ne? Okay, ich will wieder zurück auf die Bretter. Ja, okay, vielleicht will ich erstmal wieder gehen können und über die Alpen gehen. Mhm. Da hast du dich ja auch offensichtlich sehr dynamisch orientiert. Okay, was, ne? Und dann auch nicht selbst gejudged, ach scheiße, jetzt hat das nicht geklappt, sondern doch, ich habe jetzt einfach nur den Weg geändert, aber ich werde vielleicht irgendwann wieder auf den Hauptweg kommen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir lernen dürfen. Jeder auf seine Weise, ne? Dass alles dynamisch ist. Und wir neigen ja immer dazu irgendwie, wir brauchen alles so in Zahlen und alles muss messbar sein. Das ist ja auch richtig und gut so, aber es ist halt oftmals auch sehr starr, wie wir die Dinge wahrnehmen. Und dann laufen wir vielleicht auch ganz gerne mal irgendwie von der Wand und kommen nicht weiter, weil wir nicht verstehen, wie du eben ganz am Anfang so schön gesagt hast, geh doch mal einen Schritt nach rechts, das ist eine neue Tür. Und vielleicht hast du dann plötzlich einen ganz anderen, freieren Pfad mit ganz neuen Erfahrungen, was dich viel weiterbringen wird.
Ja, und was da noch dazu kommt, ist, wir wollen aktuell immer alles sofort. Und das ist ja ganz, ganz klar, dass wenn wir die ganze Zeit von Prozess und hin und her reden, Geduld ist da ein entscheidender Faktor in dem ganzen Spiel.
Oder? Ich kenne so viele Leute, die sagen, ja, Geduld ist das Letzte, was ich habe. Ja,
eher,
genau daran sollst du arbeiten.
Aber das ist halt einfach das, damit ich mich weiterentwickeln kann. Wie viele Menschen kommen zu dir ins Gym und sagen, ja, ich möchte gerne einen massiveren Bizeps? Und dann trainierst du mit ihnen, dann gehen sie heim, schauen in den Spiegel, sehen nichts. Dann kommen sie wieder, ihr curlt, sie gehen heim, schauen in den Spiegel, sehen wieder nichts. Irgendwann kommt er zu dir und dann sagt er, hey Manolo, ich glaube, du hast nicht so drauf. Und dann musst du sagen, hey, ich kann dir nicht sagen, wann das passiert. Ich kann dir nur sagen, dass es passieren wird, wenn du konsequent, geduldig an dem arbeitest und deinen Prozess so auslegst, wie ich es dir vorgib, dann wird das passieren. Und dann wirst du eines Tages daheim vor dem Spiegel stehen und dir denken, boah, was für Keulen, ne?
Ja, genau, diese Weitsicht halt zu haben, ne? Und das bedeutet auch wieder die Zuversicht, dass das funktionieren wird. Und wenn ich das, wie sagt man so schön, es gibt so ein schönes Wort, abgeleitet von Vision. Ach, ich komme nicht drauf, aber wenn ich es mir quasi bildlich vorstelle,
Visualisierung,
so ein Gedöns, dann lenke ich ja schon meine Denke, meine Entscheidung, mein Handeln in diese Richtung konsequent aus. Und dann, und das ist egal, was im Leben du erreichen möchtest. Ohne Kontinuität wirst du versagen. Jetzt bin ich mal ganz salopp. Und das ist halt eben auch sowas. Ich brauche eine gewisse Kontinuität in den Dingen, die ich da irgendwo bewegen möchte. Und dann werde ich sie auch früher oder später bewegen. Das ist Fakt. Und die Frage ist natürlich dann, ja wann? Nee, die ist dann obsolet. Ist scheißegal. Aber dass es passieren wird, ist safe. Mega. Mega. Danke.
Das war ja ein guter Flow, finde ich.
Ja, absolut. Also ich glaube, da war nochmal sehr viel dabei, wo das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wo der Zuhörer, Zuhörerin vielleicht nochmal sich das eine oder andere rausziehen kann. Sollen wir das nochmal kurz zusammenfassen oder willst du es nochmal kurz zusammenfassen, deine Analogie mit der Bergsteige? Nochmal, was sind so die ersten Schritte und wo also, endet quasi dieser Pfad und wo fangen wir dann wieder von vorne an, unter Umständen?
Was ich für mich seit der Verletzung verändert hat, ist einfach, dass ich gelernt habe zu akzeptieren, dass es vergangene Tod ist und dass das ruhen darf, dass ich mich nicht noch um warum frage und dass ich einfach Veränderung, dass es eine Veränderung benötigt. Dann ich für mich selber will einfach mehr im Hier und Jetzt sein, das Fühlen, das Spüren, was mein Körper in der Lage ist zu leisten und dann auch einmal für das dankbar zu sein. Weil die Dankbarkeit an sich, das stärkt dann wieder meine Zuversicht und die ganze Thematik, die wir da vorher in den Kopf haben.
Wichtig, sehr wichtig, ja, tatsächlich.
Dann ist einfach für mich, meiner Familie und meinem sozialen Umfeld will ich einfach Raum und Respekt geben, den sie verdienen. Das ist so ein Punkt. Die Selbstwirksamkeitsthematik, das ist was, was gerade im Spitzensport oder bei uns als Sportlern relativ intrinsisch funktioniert, aber draußen jetzt nicht so, außerhalb der Blase Spitzensport, sage ich jetzt mal. Aber ich will mich da sozusagen selbst optimieren mit Sinn und Ziel. Ja. Mhm. Dann reflektiere einfach nur, was tut mir gut und wo gehe ich denn hin? Und dann will ich immer Konsequenz vor Intensität. Das heißt, mir ist lieber, irgendwas dauert ein bisschen länger und ich mache das kontinuierlich aus, ich gehe jetzt raus. Also machen wir es an einem Trainingsbeispiel. Mir ist lieber, ich trainiere konsequent monatelang, als ich gehe 3 Tage in ein Gym und mache nur hochintensives Intervalltraining. Also ich habe nichts gegen hochintensives Intervalltraining, aber nur um das, also Intensität versus Konsequenz, weil einfach der Prozess dahinter ist ja schlussendlich das, auf das ich hinaus will. Mhm. Und für das braucht es Geduld und Gelassenheit. Und das ist so ein bisschen mein Manko. Also so Gelassenheit, von dem bin ich echt noch weit entfernt. Aber ist aktuell ein guter Antrieb, um solche Projekte auf Schiene zu kriegen.
Ja. Dann wünsche ich dir da auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg.
Danke.
Danke dir erstmal für das Mitnehmen deiner sehr inspirierenden Geschichte und auch, dass du da so offen warst, was die nicht so schönen Momente waren und auch gleichzeitig uns was mit an die Hand gegeben hast, was dir geholfen hat. Wenn man jetzt mehr von dir erfahren wollen würde, wo findet man dich? Lern mal. Manolo, langsam, wo findet man dich?
Also grundsätzlich
Instagram.
Chris Ebenbichler und eine gute Freundin von mir, die Dr. Stefanie Raaf und ich machen jetzt dann zusammen zu der Thematik Workshops. Also das wird dann in Kürze vielleicht ein bisschen publiker sein. Mhm.
Ja, dann hoffe ich mal, dass du da ein bisschen Interessenten finden wirst. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier in diesem Podcast sehr viele Österreicher sind. Also liebe Grüße nach Österreich. Stark. Und es kann halt eben sein, dass dann vielleicht, von mir aus ist es ja der Süden von Europa, dass der Süden sich bei dir melden wird.
Ja, das ist aber für die positiv, weil dann brauchst du den Podcast nicht mit Untertitel ausstrahlen.
Brauche ich nicht, meinst du?
Ja, weil die mich verstehen, die Österreicher.
Ja, ach, ich verstehe das. Eigentlich super. Ich glaube, da gibt es innerhalb von Deutschland Dialekte, die verstehe ich nicht. Aber das war da jetzt ja alles easy. Musstest du dich jetzt arg verstellen?
Nee. Na.
Ja, guck mal, das ist ja easy. Das ist doch das eine Sprache.
Okay. Also es ging ja krasser, aber das nur in den eigenen 4 Wänden.
Okay, ja gut, dann soll das bei dir bleiben. Mega. Ja, dann...
vielen Dank.
Ja, da wollte ich auch gerade sagen, vielen, vielen Dank. Also, wenn ihr Interesse habt, eventuell vom Chris noch das eine oder andere zu erfahren, meldet euch gerne bei ihm. Ansonsten natürlich auch gerne grundsätzlich die Podcast-Folge bewerten. Du hast die Möglichkeit, ich glaube über Spotify, ich weiß gar nicht, ob über Apple und Google auch das möglich ist, einfach mal ganz gerne reinschreiben, was so die Punkte waren, die dich hier inspiriert haben. Ansonsten vergisst nicht, diesen Podcast auch grundsätzlich mal zu liken oder auf Google auch gerne mal eine Bewertung rauszuhauen. Da würden wir uns freuen. In dem Sinne, habt einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das Ganze gehört habt. Ciao, ciao.